Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Maximilian Kolbe,
bitte für uns.
Heiliger Robert Bernamin,
bitte für uns.
Heiliger Pius
X,
Heilige Theresia vom Kinde Jesu, Heilige Philomena, all ihr heiligen Schutzengel, wachet über uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Es geht eine Sage in der Bruderschaft herum. Es gibt Prediger, Priester, die immer zu spät anfangen. Und es gibt welche, die pünktlich anfangen und die zu früh anfangen. Und da hat man mal ein bisschen ausgerechnet, ungefähr 60% fängt immer zu spät an. 39,999 fängt pünktlich an. Und einer fängt immer zu früh an, das bin ich. Das ist halt so in meiner Natur. Aus diesem Grund bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der so viel in der Welt herumfliegt von der Bruderschaft und der so wenig die Flugzeuge verpasst. Denn ich muss immer zu früh da sein, sonst werde ich grandig. So, der jetzige erste Vortrag sollte ein Licht drauf werfen, was eigentlich eben die Bedeutung Fatimas und der Militia Immaculata im ganzen Rahmen unseres Glaubens, der Heiligen Kirche, der göttlichen Offenbarung und des Reiches Gottes ist. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und deshalb müssen wir zunächst einmal ganz besonders sprechen von diesen Ereignissen, diesen, wenn man so sagen, Interventionen, diesen Gnaden erweisen, die vom Himmel kommen und ganz konkret von der Mutter Gottes. Es ist tatsächlich so, dass nur wenn die Mutter Gottes erscheint, wissen wir, diese ganzen Erscheinungen sind alles, wie man sagt, private Offenbarungen. Und im Sinne dieses Titels private Offenbarungen, die nicht notwendig sind, da ist der Katholik nicht verpflichtet, im Gewissen daran zu glauben, dass er sie akzeptiert. Aus diesem Grunde gibt es leider sehr viele Katholiken und nicht wenige Priester, die diese private Offenbarung gleichsam als Nebensache hinstellen, etwas völlig Uninteressantes. Freiwilliges, jeder kann mit dem machen, was er will, hat überhaupt keinen Rang und Namen und ist eigentlich meistens in diesem Sinne etwas ein bisschen sentimental für die Schwachen und Dummen und für die alten Omas und die geschwätzigen Weiber, wie man so sagt. Das ist so besser für die, solche Sensationslustigen. Und da diese Argumente hört man sehr oft. Und deshalb müssen wir auch einmal Klarheit darüber finden, was das eigentlich bedeutet, diese Offenbarungen. Zunächst einmal sehen wir, dass die Erlösung unserer Seelen, die Erlösung der Welt, der Aufbau des Reiches Gottes ist das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Gott kam in die Welt, durch die Menschwerdung kam Jesus Christus in die Welt und er hat uns die ganze Wahrheit gebracht. Er hat uns die ganze göttliche Wirklichkeit offenbart. Und das ist die göttliche Offenbarung, die jeder im Gewissen annehmen muss, wenn er gerettet werden will. Das ist das Wort, wer glaubt, der wird gerettet werden. Ohne den Glauben kann man Gott nicht gefallen. Der Glaube betrifft die göttliche Offenbarung. Alles, was unser Heiland Jesus Christus offenbart und durch seine Kirche eben lehrt. Er hat dieses offenbart, er hat seinen Aposteln weitergegeben, deshalb nennt diese göttliche, katholische und apostolische Offenbarung, weil sie durch die Apostel kommt. Und diese Offenbarung ist beendet, die letzten Worte sind gesagt, mit dem Tode des letzten Apostels, des heiligen Johannes. Was nachher kommt, ist eigentlich nur eine Auslegung, eine Klarstellung, eine Darstellung, die dieses alles schon Offenbarte nur ganz klar den Gläubigen mitteilt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in der Kirche, der unfehlbar eben auch einwirkt auf die Nachfolger der Apostel und des heiligen Petrus und sie dazu bringt, unfehlbare Wahrheiten zu definieren und das Glaubensgut unverfälscht bis zum Ende der Zeiten weiterzugeben von Generation zu Generation. Das ist die göttliche Offenbarung. Das ist das, was Sie im Grunde genommen, was wir alle im Katechismus lernen. Vom Glaubensbekenntnis, das ist die Lehre über Gott, über den Menschen und das Verhältnis zu Gott. Dann die heiligen Sakramente, die Mittel, die Gott gestiftet hat, um gerettet zu werden. Und dann die göttlichen Gebote, die Jesus Christus uns gibt. Das große Gebot der Liebe und die 10 Gebote und die Gebote der Kirche und so weiter. Und das alles ist, wie wir sagen, der Glaubensschatz. Depositum Fidei, das Depositum des Glaubens. Und das muss jeder Katholik annehmen, wenn er gerettet werden will. Nun aber hat der Herr es erlaubt und gewünscht, dass eben neben und als Ergänzung dieser göttlichen Offenbarung doch immer wieder vom Himmel Signale kommen. Dass vom Himmel her für uns und zu unserem Heile eben Gott einwirkt und uns besonders helfen will. Sicher hat das nicht den Rang der göttlichen Offenbarung, aber es hat den Rang einer notwendigen Hilfe in ganz besonderen schwierigen Zeiten. Und so sehen wir von Anfang an die Mutter Gottes. Sie ist im Grunde die große Auserwählte, die von den ersten Zeiten der Kirche eben ihren Kindern zu Hilfe kommt. Es ist ja ganz klar, das wissen wir aus der göttlichen Offenbarung, dass Maria die Mutter Gottes ist. Und sie wurde, als sie unter dem Kreuz stand, unsere Mutter. Jesus Christus hat uns allen eine geistliche Mutter gegeben. Das ist die Mutter unseres übernatürlichen Lebens. Und genauso wie Maria ihren eigenen Sohn liebt, hat er von ihr verlangt, dass sie jeden einzelnen von uns liebt. Deshalb, sagt der heilige Grignion immer vor, können wir uns nie im Leben auch nur im weitesten vorstellen, wie Maria uns liebt, wie sehr die Mutter Gottes uns liebt. Wir können nur dann denken, wie sehr musste sie den Heiland geliebt haben oder danach ihm den heiligen Josef. Aber diese Liebe, die sie zu uns hat, ist einfach unbeschreiblich. Ich zitierte die berühmte Nummer 202 in der vollkommenen Hingabe, Grignion de Montfort, die jeder von euch auswendig können müsste, in diesem Sinn. Dann stell dir einmal vor, die größte Liebe aller Mütter auf Erden, aller der besten, heiligsten Mütter, von der heiligen Monika angefangen bis zur letzten lieben Mutter, die ihr Kind liebt mit allem Herzen und alles, was sie gibt. Nimm diese ganze Liebe zusammen auf einen Haufen, auf einen einzigen und tu sie alles in das Herz einer einzigen Mutter, die mit dieser unsagbaren Liebe ein einziges Kind liebt. Und ich sage euch, Maria liebt dich noch viel mehr. Das ist kaum zu glauben. Und jetzt eben, weil sie die Kinder so liebt und weil sie die Kinder in Gefahr sieht. Ihre Kinder, das sind alle Menschen. Zunächst einmal natürlich die Apostel, zunächst einmal der heilige Johannes, dann die Apostel, dann die Priester, dann die Gläubigen, die Glieder des mystischen Leibes. Aber dann auch alle, die Glieder des mystischen Leibes werden sollen. Die ganze Welt ist aufgeteilt in Glieder des mystischen Leibes, in Re oder in Spe. In Re, das heißt in der Wirklichkeit, oder in Spe, in der Hoffnung, das ist Werden. Und deshalb will die Mutter Gottes kommen und sich ihnen zur Verfügung stellen. Warum Gott das so erlaubt und was das bedeutet, das muss ich in einem anderen Vortrag sagen. Jetzt ist es einfach nur mal eine Tatsache. Und so kommen wir in den ersten Jahrhunderten zu den wunderbaren heiligen Ikonen, die überall in der christlichen Welt eben verehrt werden und die tatsächlich Gnadenquellen sind. Es werden gemalte Bilder von oft heiligmäßigen Menschen gemalt und diese Bilder eben durch diese Bilder hindurch, durch diese sinnfälligen Ausdrücke, wirkt tatsächlich die Mutter Gottes. Sie ist da gegenwärtig und gibt die Gnaden den Kindern. Das ist ganz wichtig zu sehen. Es ist also die liebende Mutter, die ihren Kindern zu Hilfe kommt. Meistens in den ersten Zeiten ist es so, dass es lokal ist, dass es, also es örtlich ist. Ein Gnadenbild, wie zum Beispiel, wenn man, oder eine Statue einsiedeln. Wenn Sie in Südamerika kann niemand einsiedeln. Aber Sie kennen wahrscheinlich das Heiligtum unserer lieben Frau von irgendwo was in den Philippinen auch nicht. Es ist einfach so, dass jeder Ort, die Mutter Gottes weiß, sie hat überall ihre Kinder und deshalb wird sie überall ihre Denkmäler, ihre Monumente hinstellen lassen, damit die Leute durch diese sinnfälligen Bilder und Statuen sie selber sehen, zu ihr beten und sie durch diese Statuen wirkt. Deshalb nennt man das die Gnadenstätten. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich diese Gnadenstätten der Welt so vermehrt, dass man sie also heute eigentlich nicht zählen kann. Bis heute werden Sie immer wieder solche Gnadenstätten finden, von denen Sie nie im Leben gehört haben, die aber für die Leute an Ort und Stelle sehr wichtig sind. Und so gibt es in Polen allein, gibt es 100 große bekannte Gnadenstätten, wo die Leute hinpilgern und Gnaden dazu bekommen. Wenn Sie ein Heiligenleben sich ansehen, besonders das Leben der heiligen Missionare, dann werden Sie immer sehen, dass der Missionar, der Heilige oder seine Mama oder sein Papa oder seine Eltern immer wieder zu einem Heiligen gepilgert ist, um dort Gnaden zu bekommen. Das ist die älteste Intervention Mutter Gottes, wo sie eigentlich nicht selber etwas sagt, sondern einfach da ist. Durch dieses Bild wirkt sie. Das Bild hat in sich selbst eine Symbolkraft. Da haben die verschiedenen Ikonen auch einen besonderen Sinn. Einmal ist es die Knotenlöserin, wie Sie schon kennen, von dieses sehr bekannt ist. Dann ist es diejenigen mit ihren drei Händen, die ihre Kinder zusammenfasst. Und dann ist es die Weisheit, wie heute in der Lesung, Maria als die Hagia Sophia, die Weisheit verehrt wird, eben die unseren Verstand durchdringt und uns die Klarheit bringt. Dann ist es die Hüterin des Glaubens, dann ist es die Mutter des guten Rates und so weiter und so fort. Die zweite große Intervention der Mutter Gottes, die immer mehr, immer größer, immer stärker wird, das ist, dass sie selber kommt. Dass sie selber kommt, erscheint vom Himmel her und jetzt anfängt, etwas zu geben, sie spricht. Das geht eigentlich so richtig los, wenn man so sieht, im Mittelalter. Und da sieht man ganz klar, dass die Mutter Gottes sich einen heiligen oder heiligemäßigen Menschen erwählt und diesem heiligemäßigen Menschen oder diesem Heiligen Mittel gibt für ihre Kinder. Für ihre Kinder, damit die Kinder etwas haben, wie ein Geschenk von der Mutter, das ihnen hilft, heilig zu werden. Das ihnen hilft, den Glauben zu bewahren. Das ihnen hilft, besonders gegen die Häresie und gegen den Abfall eben stark zu sein. Die Mutter, die schützende Mutter. Die großen, ganz bekannten solchen Muttergottesereignisse und Erscheinungen sind natürlich die, von denen wir alle profitieren. Ist es im 12. Jahrhundert haben wir, 12., 13. Jahrhundert haben wir die berühmte Erscheinung der Mutter Gottes an den heiligen Dominikus. Und deshalb haben wir dann einen Rosenkranz. Das ist etwas Wunderbares. Sehen Sie, die Mutter Gottes erscheint. Der Rosenkranz ist ein apostolisches Gebet, aber die Struktur des Rosenkranzes, der Rosenkranz ist ein ganz großes Geheimnis. Es ist etwas Unsagbares. Es ist eine Kathedrale, eine geistliche Welt. Und das hat die Mutter Gottes nur zusammenfassen können. Das Vater Unser, das Grüße seist du Maria, das kannte man von Anfang an. Aber so zu verbinden, in 15 Geheimnissen, die wichtigsten Geheimnisse des Glaubens zusammenzufassen, dass diejenigen, die das beten und das betrachten, den Glauben nicht verlieren, sondern sich stärken in jeglicher Situation ihres Lebens, am Anfang, in der Mitte, am Ende, zu Beginn, zum Fundament, zum Ziel und auf dem Weg, Fundament, Christus, Ziel, Himmel, unterwegs, Kreuz, freudenreiche, glorreiche, schmerzhaften Gereichwese und so weiter und so fort. Das kann nur vom Himmel kommen. Und das hat die Mutter geschenkt für uns. Und was der Rosenkranz bis zum Ende der Zeiten bedeutet, das hören wir ja noch in Fatima, wo die Mutter Gottes sagt, jeden Tag, täglich. Dann der heilige Simon Stock. Sie nimmt gleichsam eine konkrete Situation ein Simon Stock, der die größten Probleme mit seinem Orden hat, der einfach sich auflöst und er fleht und bittet, die Mutter Gottes möge helfen, dann gibt sie ihm zur Rettung des Ordens das Skapulier unserer lieben Frau von Berge Karmel. Der heilige Dominikus übrigens, der hatte mit den Katharern zu tun und wusste nicht, wie er sie bekehren sollte. Da hat er gebetet und gebetet und hat ihm die Mutter Gottes den Rosenkranz gegeben. Dann haben sie sich massenweise bekehrt. Das waren die konkreten geschichtlichen Anhaltspunkte, die aber nicht damit aufgehört sind, wo die Katharer schon weg waren. Dann hat der Rosenkranz natürlich weitergewirkt. Genauso wie das Skapulier unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Und so weiter. Und solche Interventionen der Mutter Gottes, meistens an eine Person gerichtet, die dann also weltweites Echo hat, das ist eine andere Weise, wie die Mutter Gottes uns hilft. Dann haben wir natürlich auch die Inspiration von Heiligen. Hier haben wir vielleicht nicht direkt eine Erscheinung von der Mutter Gottes oder eine Botschaft, sondern einfach das Wirken der Mutter Gottes auf einen Heiligen, der sich ihr zur Verfügung stellt. Hier haben wir große Heilige in der Geschichte, wo das ganz klar herauskommt, die selber darüber schreiben und Dinge über die Mutter Gottes offenbaren und die Gläubigen zu einer Marienliebe hinführen, das seinesgleichen sucht. Einer der großen mittelalterlichen Heiligen in diesem Sinn ist der heilige Bernhard von Clairvaux. Heilige Bernhard ist so ein ganz großer marianischer Heiliger, von dem wir nicht wissen, ob er je eine Marienoffenbarung hatte. Er hat jedenfalls da nichts weiter gesagt, was die Mutter Gottes gesagt hätte. Aber das, was er über Maria gedacht und geschrieben und weitergegeben hat, ist zum Fundament geworden für die ganze Marienverehrung im Nachhinein. Es ist sehr, sehr wichtig, solche Dinge zu sehen. Und das kann er nicht aus sich selbst. Da muss er wirklich von der Mutter Gottes selbst inspiriert sein, um auf solche Dinge zu kommen. Wiederum gesagt, die Mutter Gottes führt nichts Neues ein. Sie bringt nicht eine neue Religion. Sie bringt nicht etwas, was bisher nicht geglaubt worden ist, sondern sie lässt den Menschen in seinem kleinen Verstand entdecken, was er selbst nicht entdecken konnte, was bereits offenbart worden ist. Sehen Sie zum Beispiel, alle haben gewusst von Anfang an, dass der Engel zu ihr gesagt hatte, Gratia plena, voll der Gnade. Aber was das alles bedeutet, voll der Gnade, da musste sie selbst intervenieren und diese großen Heiligen zu erleuchten. Und wenn man das mal durchdenkt, was man alles geschrieben hat über das eine Wort voll der Gnade von den Kirchenvätern und den Kirchenlehrern, da kriegen sie wahrscheinlich dieses Zimmer zu klein, um die Bücher reinzufassen. So ist es. Und was da drin besteht, dieses einzige kleine Wort, oder eben Frau, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Das sind die Ausfaltungen, ich sage das immer in diesem Sinn, sie haben einen wunderschönen Blumenstrauß bekommen und der Blumenstrauß ist voller herrlichsten Rosen und Lilien, nur diese Rosen sind alle zugeknöpft. Wenn Sie jemanden keine Rosen kennt und der wird jetzt, ich käme jetzt von, wenn ich so sagen, vom Südpol und habe noch nie in meinem Leben eine Rose gesehen. Jetzt sagt man, die Rosen sind die schönsten Blumen und die Lilien. Und dann bringen Sie mir eine Rose, aber die ist zugeknöpft. Dann habe ich gesagt, das ist ein hässliches Ding. Das sieht aber nicht schön aus. Diese Rose und diese Linie, was ist denn das? Ja? Und dann auf einmal geht diese Rose auf. Und dann guckt man, oh, da ist ja ein Haufen Zeug drin, das ist ja wunderbar. Und die Lilie geht auf, oh, was ist denn da drin? Und auf einmal mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Je mehr es aufgeht, umso mehr bin ich völlig überrascht, was da alles drin ist. Genau so in diesem Sinn müssen wir das verstehen, diese Worte, die ausgefaltet werden durch die Intervention vom Himmel, durch die Mutter Gottes. Nun ist es ganz wichtig, dass hier die großen Heiligen, die marianischen Heiligen selbst eben sagen, dass sie das nur von der Mutter Gottes haben. Es ist auch der heilige Ignatius, der seine Exerzitien von der Mutter Gottes bekommen hat. Er sagt es selber und es ist von der Kirche bestätigt. Die Mutter Gottes hat ihm diese Exerzitien inspiriert. Seht, da wird die Mutter Gottes in verschiedenster Weise. Hier sieht man, hier ist ein Sünder völlig verloren in seiner Sünde. Und auf einmal kriegt er die wunderbare Medaille, wie der Alfons Ratisbon, und bekehrt sich. Und hier ist ein gleichgültiger Mensch oder einer, der in Gefahr ist, in Häresie zu geraten. Da bekommt er den Rosenkranz. Hier ist ein Kind, das furchtbar kämpfen muss oder ein junger Mensch gegen die Anfechtungen der Welt, der Reinheit. Da bekommt es wiederum die Medaille oder das Skapulier. Oder hier sieht die Mutter Gottes, dass die Gläubigen eben oberflächlich werden im Glauben. Dann gibt es den heiligen Ignatius die Exerzitien und führt die Menschen wieder in die Tiefe, den Glauben besser zu leben und so weiter. Und die großen Heiligen unserer Zeit, das ist sicher der heilige Grignion de Montfort, der ganz inspiriert von der Mutter Gottes der ganzen Welt gezeigt hat, was die vollkommene Hingabe und die vollkommene Andacht an die Mutter Gottes ist. Man würde ihn stolz bezeichnen, wenn er das nicht gleichsam befohlen bekommen hätte von der Mutter Gottes. Ich zeige euch einen Weg, der der vollkommenste ist. Das ist ein bisschen hochgetragen, lieber heiliger Grignion de Montfort. Wer bist denn du? Das sagt er inspiriert von der Mutter Gottes. Und es ist tatsächlich so, dass die Kirche im Nachhinein das festgestellt hat. Es gibt keine größere Weise, die Mutter Gottes zu lieben und zu verehren, als das, was der Grignion de Montfort gibt. Das kommt auch nur von der Mutter Gottes. Seht, diese Inspiration der Heiligen ist sehr wichtig. Und hier kommen wir jetzt in unsere Zeit, wo eben im Jahre 1917 der heilige Maximilian Kolbe auch ein solches Gefäß ist, ein solches Werkzeug, das sichtlich inspiriert von der Mutter Gottes, eben die MI gegründet hat. Und dann, das ist der zweite große Bereich der Intervention der Mutter Gottes, und der dritte ist, wenn sie selber eben erscheint. Und diese Erscheinung der Mutter Gottes ist sehr wichtig. Die Kirche hat immer gesagt, diese Erscheinung der Mutter Gottes, damit sie ganz sicher sind, sie müssen von der Kirche approbiert sein. Das ist etwas, was wir in unserer Zeit heute nicht mehr ganz verstehen. Die Approbation. Die Kirche erklärt eine solche Erscheinung als authentisch. Sie sagt den Gläubigen, ihr könnt daran glauben, das ist sicher übernatürlich und kommt von Gott. Und das sagt die Kirche, und sagt die Kirche nicht einfach so, weil sie Lust und Laune hat, sondern sie tut das Ganze, den ganzen Komplex analysieren, tut mit viele Zeugen verhören, es ist ein bisschen wie bei einer Heiligsprechung in den guten Zeiten, wo viele, viele Leute verhört werden, die eben Zeugen sein müssen, und da wird ganz minutiös alles betrachtet. Zunächst einmal das Leben der Seher, die durch die eben uns die Botschaften kommen, was das für Leute sind, ob sie wahr sind, ob es da Lügen gibt, ob es da Irrtum gibt, ob die unter dem teuflischen Einfluss sind oder irgendwie Halluzinationen haben oder psychisch nicht in Ordnung. Das gibt's alles. Und dann eben die Früchte, dann die Wunder, die da geschehen, dann die eigentlichen Worte, die gesagt werden vom Himmel, die werden ganz analysiert und müssen absolut mit der Lehre der göttlichen Offenbarung übereinstimmen. Und wenn nur ein einziges Wort nicht stimmt, ein Satz, der nicht stimmt, dann wird die Sache in den Papierkorb geworfen. Man könnte sagen, von den prätendierten Erscheinungen, die geschehen sind, ist es immer so, dass die Mutter Gottes erscheint und dann gibt es der Teufel, der Affe Gottes ist, macht dann Pseudoerscheinungen, um diese Erscheinung wieder zu vermindern. Das ist seine Taktik. Er erscheint als ein wunderschönes Mädchen mit einer wunderschönen Stimme und sagt wunderschöne liebe Sätzchen und dann glauben alle, das ist die Mutter Gottes. Und dann kommt nachher heraus, dass diese Erscheinung im Grunde genommen, sicher unter dem Schein des Lichtengels, so, sonst wird es ja keiner glauben, eine Mutter Gottes, die Hörner hat, da wird man ja gleich sehen, dass es nicht stimmt. Ja, klar, aber wenn es ein liebes Mädchen ist und so fromm tut und so weiter, ja und dann kommt es gleich nachher heraus, auf einmal kommen da Botschaften, die so ins Charismatische gehen, also viel Fasten und Beten und die Musulmanen sind auch so lieb und diejenigen, die sich gegen die Autorität auflehnen, die haben eigentlich recht und so weiter und so fort. Und ich danke euch und es ist wunderbar, der Ökumenismus ist das Herrlichste in der Welt. Und solche charismatischen Erscheinungen gibt es sehr, sehr viele. Und da muss man sehr aufpassen. Also nicht, wenn hier ein schönes Mädchen erscheint, irgendjemand und auch sogar ein paar kleine Wunder tut, ist es von der Mutter Gottes. Deshalb, die Approbation der Kirche ist sehr, sehr wichtig in diesem Sinn. Das muss man wirklich sagen. Gut. Und jetzt, wenn wir einmal sehen, diese Intervention der Mutter Gottes, es gibt viele, viele Erscheinungen Mariens, die auch von der Kirche anerkannt sind, aber die gesagt, die sind in der Regel alle lokal. Das bedeutet, sie betreffen eine Gruppe, sie betreffen eine Ordensgemeinschaft, sie betreffen ein Land oder eine Region oder eine Diözese oder eine Insel oder sonst etwas. Solche Erscheinungen, auch vom Heiland übrigens gibt es oder auch von verschiedenen Heiligen, um den Gläubigen an Ort und Stelle zu helfen in ihren Schwierigkeiten, ihren geistlichen Nöten und in den Gefahren, die ihnen drohen. Und nun gibt es aber auch diese Weltoffenbarungen, die ganz klar gerichtet sind an die ganze Welt. Und vielleicht eine der ersten, die da eben so geschehen ist, das ist das berühmte Jahr 1531. 1531 erscheint die Mutter Gottes in Guadalupe, die berühmte Erscheinung, wo die Mutter Gottes eben verlangt, auf diesem Berg Tepeyac eben eine Kirche zu bauen. Und er sie beauftragt den Seher, den Juan Diego, dass er beim Bischof vorspricht. Der Bischof glaubt nicht und dann schenkt die Mutter Gottes dieses berühmte Wunder, das bis heute wirkt, eben dass auf dem Mantel des Juan Diego, auf der Tilma des Juan Diego, ihr Bild erscheint, das wunderschöne Bild, das bis heute an seiner Frische und seiner Herrlichkeit nichts verloren hat. Die Analyse dieses Bildes, die ist so wunderbar, dass man sie ein fünftes oder ein sechstes Evangelium bezeichnet hat, weil da so viele Dinge hervorkommen, die so wunderbar sind und so einmalig und so unmöglich zu verstehen, dass man also richtige Freude hat, es immer wieder zu lesen, was da alles mit diesem Wunder verbunden ist. Die Folge dieses Wunders war auch weltbewegend, denn hier erscheint die Mutter Gottes einem einzelnen Mann, der Bischof glaubt daran, er baut die Kirche, die Gläubigen kommen in Masse und in einem Jahr bekehrt sich ganz Mexiko, was ein einziges Wunder ist. Und in 20 Jahren bekehrt sich ein ganzer Kontinent. Die Mutter Gottes ist tatsächlich in der Lage, diesen ganzen Kontinent, der völlig im Heidentum verloren war und einem tiefen, brutalen Heidentum, wenn man die Religion der Azteken anschaut, die ihre Kinder geopfert haben, indem sie ihnen lebendig das Herz aus dem Leibe gerissen und in den Rachen der Schlange dieses falschen Gottes geworfen haben, um in seinen Zorn zu besänftigen. So war die Religion. Und dann hat die Mutter Gottes eben das Ganze, die Kaiserin von Amerika, sie ist der Grund der ganzen Bekehrung dieses Kontinentes. Und alles, was katholisch geblieben ist bis zur heutigen Zeit, hat seine Quellen eben in dieser wunderbaren Wirkung der Mutter Gottes. Die Christeros im Anfang des 20. Jahrhunderts, diese herrliche Bewegung von Menschen, die ihr Leben dahin gegeben haben, um gegen die freimaurische Regierung und den Verbot der wahren Religion zu kämpfen. Ihre ganze geistige Quelle ist die Mutter Gottes von Guadalupe. Und dann sieht man wieder andere ganz wichtige, ganz große Erscheinungen, wenn man so sagen kann, kommt jetzt 1830. Das ist die Erscheinung der Mutter Gottes in Paris. Im Augenblick, wo in Paris die Revolution tobt, erscheint die Mutter Gottes eben dieser lieben Schwester Catherine Labouret, die eine Küchenschwester ist, also gar nicht besonders geeignet für solche Sachen, und gibt ihr die wunderbare Medaille. Und die wunderbare Medaille und der Siegeszug der wunderbaren Medaille ist ihnen ja völlig bekannt. Es ist sehr wichtig, das zu sehen. Dann haben wir natürlich gleich im Folgenden, und das ist sehr interessant, eine Welterscheinung 1846 in La Salette am 19. September und dann 1858 in Lourdes. Und jedes Mal erscheint die Mutter Gottes mit einer Botschaft und diese Botschaft eben betrifft die Kinder der Zeit und betrifft alle Kinder auf der ganzen Welt. Hier ist es, dass ihre Macht der Mittlerin, der Gnaden, die aus ihren Händen kommt, deshalb hat sie Hände oft aus ihrem Herzen, dass sie die Gnaden bereitet hat für alle Kinder, wenn sie nur zu ihr kommen. Und dass die Kinder sich unter ihren Schutz stellen. 1846 ist es die sogenannte Apokalypse der Mutter Gottes, wo die Mutter Gottes die letzten Zeiten und die letzten Kämpfe bereits klar den Kindern vorlegt, im großen Geheimnis von La Salette, um zu sagen, dass die schwersten Zeiten, die bereits vom Heiland in der Apokalypse angekündigt wurden, eben jetzt im Kommen sind und die eben eher so aussehen werden. Also die Mutter Gottes gleichsam ist das Echo des Heilands in der Apokalypse, des Wortes des heiligen Johannes, der auch das Wort des Herrn ist, eben um die Kinder, ihre lieben Kinder vorzubereiten auf diese Zeiten. 1858 ist Lourdes. Es wird immer noch größer, es wird immer noch gewaltiger. Die Mutter Gottes in Lourdes sagt nicht viel, aber das ganze Geheimnis von Lourdes ist eingebaut eben in das Wunder der unbefleckten Empfängnis. Die unbefleckte Empfängnis, die eben jetzt die reinste Quelle, die Quelle der Reinheit ist, die Quelle der Kraft. Und aus dieser Quelle der Kraft, die Wunderquelle von Lourdes, ist das Zeichen, die Quelle der Gnaden und dass die Leute in Scharen zur Mutter Gottes strömen und eben dort an dieser Quelle, an dieser geistlichen Quelle zu trinken, wie sie das Lourdeswasser trinken für ihren Leib, trinken sie die Worte der Mutter Gottes und ihre geistige Gegenwart in dieser Grotte von Massabielle eben für ihre Seele. Die Grotte von Massabielle, es ist eine dunkle Grotte, durch die hinein das Licht plötzlich erscheint, die Mutter Gottes, das große Licht in unserer tiefen Finsternis. Und dann kommen wir 1917 zu Fatima. Hier erscheint die Mutter Gottes, wie gesagt, den Kindern in Fatima. Und das ist ja auch unser Thema. Und hier genau dasselbe. Sie hat ihre Offenbarungen, sie hat ihre Wünsche, sie verlangt gewisse Dinge und die Kinder von Fatima tun das weitertragen. Wenn wir diese ganzen Erscheinungen betrachten, sehen Sie, die Rue de Bach, die wunderbare Medaille, wurde von der Kirche geprüft. La Salette auch, Lourdes auch. Bei Lourdes ging es 3 Jahre lang, bis es auch als authentisch vom Bischof dort anerkannt worden ist und dann alle möglichen, wenn ich so sagen, Ehrenbezeichnungen bekommen hat, bis zum Papst selber, der seinen Legaten geschickt hat, um die Mutter Gottes zu krönen. Und in Fatima geht es auch 5 bis 10 Jahre um die letztendliche Genehmigung vom Bischof 1927 in seiner Bulle eben zu bekommen. Das ganz klar sagt, dass Fatima dieses außerordentliche Ereignis ist, das auch das Wunder, das Sonnenwunder bestätigt. Und wenn Sie jetzt das ein bisschen so sehen, wenn Sie dazu nehmen, jetzt in dieser selben Zeit die Interventionen der Diener Mariens. Hier am Anfang haben wir zunächst einmal den heiligen Dominik, der heilige Dominikus, und dann der heilige Simon Stock, das ist jetzt das 12. Jahrhundert. Aber dann haben wir eben diese großen Heiligen. In 1531 haben wir den heiligen Ignatius in dieser Zeit. Der heilige Ignatius von Loyola, der von der Mutter Gottes eben die Kraft bekommt, den Jesuitengarten zu gründen als Antikraft gegen eben die, als gegen die Irrlehrer, gegen die Protestanten. Und dann haben wir besonders hier in dieser Zeit 1716 stirbt der heilige Grignion de Montfort, der hier in dieser Zeit, gerade dort, das Jahr ist sehr interessant, ein Jahr vor der Gründung der Freimaurerei. Das ist ganz interessant. Und dann, ich habe jetzt leider keine Zeit, jetzt das alles hier Ihnen zu sagen, hier in dieser Zeit haben wir den heiligen Maximilian. Es gibt natürlich viele andere Ordensgründer, Marianisten, heilige, heiligmäßige Menschen, die ich jetzt einfach keine Zeit habe. Ich könnte das alles voll machen, Sie können es selber nachlesen, was solche großartige Gestalten sind. Hier der heilige Petrus Canisius in der Zeit vom heiligen Ignatius, so ein großer marianischer Heiliger und so weiter und so fort. Nur ich wollte noch die dritte Spalte machen. Das ist nämlich alles die Antwort der liebenden Mutter auf die schwierigen Zeiten. Denn die schwierigsten Zeiten sind bereit, eben unser ganzes Leben durcheinander zu werfen. Die Welt im Großen und Ganzen auf den Weg des Irrtums und eben des Sieges der Feinde der Kirche oder ganz genau gesagt des Drachens mit seinen 2 Tieren, apokalyptischen Tieren, eben hier zu bringen. Und das ist sicher sehr wichtig. Wenn im 12. Jahrhundert, wenn ich so sagen kann, ungefähr 1200 in dieser Zeit, diese großen Heiligen eben den Grundstein gelegt haben, das war deshalb möglich, weil wir hier die goldene Zeit der Kirche hatten. Die goldene Ära der Kirche war das Königtum Christi anerkannt, in jeglicher Hinsicht im Abendland. Dort hat es zwar Häresien gegeben, die wurden aber, wenn ich so sagen kann, im Handumdrehen eben von diesen großen Heiligen eben in Ordnung gebracht. Der Franziskanerorden, der Dominikanerorden mit den großen heiligen Kirchenlehrer Thomas von Aquin, Albert der Große und so weiter, Anselm von Canterbury. Das war die Zeit, um das Große, um den Glauben wunderbar in seiner Herrlichkeit zu zeigen. Die Blüten gehen auf, eine nach der anderen. Wir haben das schöne Bouquet der Rosen und Lilien unseres heiligen Glaubens. Nie hat es so viele Heilige gegeben als eben in dieser Zeit. Und dann begannen die großen Missionsbewegungen. Und dann sieht man 1517. Jetzt haben wir das auch 500 Jahre, nicht? Wir machen jetzt alle 100 Jahre feiern. Wir werden jetzt alle Geburtstage zusammenfassen, die es nächstes Jahr gibt. 1517 kommt eben Martin Luther und gründet symbolisch an diesem Jahr den Protestantismus. Natürlich sind symbolische Daten, die immer eine gewisse Zeit haben. Der Protestantismus wird nicht 1517 so gegründet, das ist der erste Schritt. Dass er richtig steht, braucht es ungefähr 20 Jahre und dann steht er da. Bis 1534 ist der Protestantismus völlig eingerichtet in der Kirche. Und genau in dieser Zeit wirkt dann wie Sie sehen, auf der anderen Seite der Welt die Mutter Gottes. Es ist hier ein Frontalangriff des bösen Feindes, der sich seine Leute eben raussucht, um die Kirche zu zertreten, um viele Menschen aus dem Schoß des Reiches Gottes herauszuziehen, um sie zu Feinden der größten Geheimnisse des Glaubens, der Heiligen Messe, der Heiligen Sakramente zu machen und eben zu Kindern, die keine Mutter mehr haben. Das ist nämlich der Protestantismus, weil sie Maria verleugnen, als Mutter, als ihre Mutter und so weiter. Und dann kommen wir, um es ganz kurz zu fassen, die vielen Bewegungen, die nach dem Protestantismus kommen, führen zur Gründung der Freimaurerei 1717. Da haben wir nächstes Jahr die 300-Jahr-Feier, wo sich alle gut vorbereiten von denen. Und hier kommen wir in diese Zeit, wo eben es schon viel schlimmer ist, denn 1717 mit der Freimaurerei kommt eine Organisation in die Welt, die jegliche, alles, was es in der Welt gibt, das ganze öffentliche Leben eben planmäßig dem Teufel oder der teuflischen oder der falschen Ideologien eben zur Verfügung stellt. Oder anderes gesagt, dass das, was der Feind unseres Glaubens, der Todfeind unseres Glaubens von Anfang an gesagt hat, ich will nicht dienen, non serviam, das heißt, dass er Gottes Ehre und Herrschaft entthront, dass man Gott den Dienst aufsagt und den Gehorsam aufsagt, das ist der erste Grund, das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip, das er den Adam und Eva gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Entthronung Gottes und dann Intronisation des Menschen. Das heißt, der Kult des Menschen löst den Kult Gottes ab. Und die ganze Ideologie der Freimaurerei in jeglicher Beziehung, sowohl privat als öffentlich, sowohl ökonomisch, politisch, künstlerisch, kulturell, Erziehungswesen, alles wird mit diesen zwei Prinzipien durchdrungen, die man die Prinzipien des Liberalismus nennt. Der Mensch wird vergöttlicht, der Mensch wird zu absolut, der Mensch wird zum Zentrum der Welt und dieses kurze Leben wird das Paradies auf Erden und Gott wird abgeschoben. Ob er ganz geleugnet wird oder wenigstens nur als irgendein uninteressiertes höheres Wesen, irgendein Architekt der Welt anerkannt wird, das ist uninteressant. Er hat nichts mehr zu sagen im öffentlichen Leben. Das wird hier auch natürlich erst symbolisch zusammen ausgearbeitet von kleinen Kreisen irgendwo in England und dann in Frankreich und in Amerika. Aber dann nachher, in diesen Jahrhunderten, kommen ja dann die großen Revolutionen. Amerikanische, französische Revolution, die genau diese Ideologien nun ganz und klar in der ganzen Welt verbreiten. Und da sieht man eben diese erste Bestie, dieses erste Tier, das im Dienst des Drachen steht. Es werden die Mächte, es werden die politischen Mächte eben umgeformt. Die französische Revolution ist das ganz deutliche Beispiel. Die göttliche Ordnung, das heißt die Ordnung, dass eben der Regent oder die Politik oder das öffentliche Leben abhängig ist von Gott, wird zerstört. Der König wird auch aufgehängt und stattdessen kommt der Mensch als autonom. Die Gottesrechte oder die Gottesgebote werden weggeschmissen und die Menschenrechte werden installiert. Und die Menschenrechte werden nun zum Prinzip aller, ohne Ausnahme, Konstitutionen auf der ganzen Welt von allen Ländern. Das bedeutet, die Menschenrechte stellen den Menschen ins Zentrum und da hat Gott nichts mehr zu sagen. Jeder kann glauben, was er will. Das wissen Sie ja. Nun, diese Revolutionen zeigen dann, dass die alte Ordnung, wie Sie sagen, die christliche Ordnung, umgestürzt wird, um einer neuen Weltordnung Platz zu machen. Novus Ordo Mundi, das hören Sie von jedem Freimaurer bis heute als seinen großen Traum. Die neue Weltordnung besteht eben nicht mehr darin, dass der Mensch sich sieht als ein kleines Nichts vor der Größe Gottes, dass er sein Leben nicht mehr sieht als ein paar kurze Jahre der Vorbereitungen und dann eigentlich die Heimat, das ewige, wahre Leben. Das ganze Leben hier auf Erden nur eine Vorbereitung zur Ewigkeit. Wo der Mensch vor sich hat, Tag für Tag, Himmel oder Hölle, Rettung der Seelen oder Verdammung, Kampf gegen den Teufel und gegen die Sünde, das Gute tun, das Böse meiden. All das verschwindet und der neue Ordnung der Welt, da gibt es keinen Himmel mehr, oder der Himmel oder das, was nach dieser Erde, nach dieser Welt kommt oder nach dem Leben des Menschen, das ist Privatsache, das ist deine persönliche Fantasie. Das Einzige, was zählt, das ist dein Leben. Und dann werden die 20, 50, 100 Jahre, die du lebst, alles. Und hier musst du dich ausleben. Und das Wichtigste ist, dass du dich frei fühlst, dass du gleich bist mit allen Menschen und dass du mit allen Brüdern wirst. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind diese Ideologien, die tatsächlich durch die Revolutionen jetzt überall eingeführt werden. Wo immer diese Revolutionen eben ihre Siege feiern, da wird die Kirche geschlagen. Frankreich, Französische Revolution. Dann 1830, ganz klar, diese Commune de Paris. Alle diese Revolutionen geben der Kirche oder dieser göttlichen Ordnung einen neuen Stoß. Und die Menschen massenweise werden jetzt dazu hingeführt, um dieser neuen Weltregierung und dieser neuen Weltauffassung zu huldigen. Sie geben Ehre der Bestie und damit eben dem Drachen. Das bedeutet, sie glauben daran, sie stellen nun ihr Leben ein, ihre Mentalität wird umgeordnet, sie vergessen den Himmel, sie vergessen die Hölle, sie vergessen das Heil ihrer Seelen, sie vergessen den Stand der Gnaden, sie vergessen die Notwendigkeit, dass man eine Wahrheit bekennen muss gegen den Irrtum, sie vergessen vor allem die Notwendigkeit, dass andere eben zu dieser Wahrheit kommen und jeder denkt nur, glückliches, nettes Leben hier auf Erden und dann natürlich Geld, dann natürlich alle möglichen Konsequenzen, dass ich hier glücklich sein will. Mein Glück ist nicht mehr nachher, sondern jetzt. Und dann plötzlich kommt die Mutter Gottes in Lot und sagt auf Bernadette und allen, ich verspreche dich glücklich zu machen, aber nicht in dieser, in der anderen Welt. Bumm! Und genau so sieht man jetzt hier in diesen ganzen Zeiten diese Interventionen. Es ist ganz klar, es ist auch ganz bewiesen geschichtlich, dass die einzige Region, die der Französischen Revolution eben widerstanden hat und zur zeitweise siegreich widerstanden hat, das ist die Vendée. Die Vendée, das ist eine ganz berühmte Region. Und wissen Sie, wer diese ganze Vendée missioniert hat? Ein Dorf nach dem anderen, um 80, 90 Jahre vorher die Leute darauf zu bereiten. Das war niemand anders als Grignon de Montfort. Dieser Grignon de Montfort ist durch diese Leute, die Lande gezogen und hat die Leute zur Liebe zur Mutter Gottes und zum Kreuz angefeuert, hat überall Kreuzwege und schöne Kalvarienberge aufgebaut, um den Leuten zu zeigen, das ist die Wahrheit. Und nachher, als die Französische Revolution 70, 80 Jahre nach seinem Tod gewütet hat, haben sich diese Leute nach so vielen Jahren der Lehre des Grignon de Montfort erinnert und haben zu Waffen gegriffen und haben für den katholischen Glauben gekämpft und gestorben. Vendée, eine große, große, herrliche Seite der Geschichte. All das geht im Grunde genommen auf Maria zurück, sehen Sie? Das ist es. Und dann kommen wir jetzt in das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert ist ein brodelnder Kasten, wo eben diese Ideologie dieser ersten Bestie nun auf der ganzen Welt systematisch verbreitet wird. Es ist eine Bastion, die nach der anderen fällt. Ein katholisches Land nach dem anderen wird der Revolution unterworfen und wird, wie man so sagt, demokratisch oder wie sie es wollen. Jedenfalls gibt es den katholischen, den Heiligen, den Sinn des Heiligen und des Vertikalen. Sehen Sie das? Von der Erde zum Himmel auf und lebt nur noch für das Horizontale, nur für diese Welt. Und die Politik wird natürlich dann laizisiert. Das heißt, es hat nichts mehr mit Gott und der Kirche zu tun. Eine völlige Unabhängigkeit des Menschen. Ich habe hier ein Ding vergessen, und da haben wir jetzt keine Zeit gehabt, dazu zu sagen. Es ist sicher sehr wichtig, das dazu zu setzen. Was war die Reaktion der Kirche? Was war die Reaktion der Päpste? Die Reaktion der Päpste war eindeutig. In all diesen Angriffen gab es keinen Papst, der nicht sofort mit ganz klaren Worten gezeigt hat, dass es alles antichristlich ist und dass diese ganzen Bewegungen dazu sind, die Kirche zu zerstören. Analysiert die Situation, zeigt, wie schlecht es ist und gibt die Heilmittel an, was wir tun müssen. Das geht von den Päpsten von der Reformation aus, dann diese Päpste, die sehr bedrängt worden sind durch diese Freimaurer, bis zu den Päpsten des 19. und 20. Jahrhunderts, die herrlichsten Enzykliken schreiben, um hier ganz klar, eindeutig in jedem Punkt diese ganzen falschen Ideologien zu, wenn ich so sagen kann, zu denunzieren, demaskieren und auch die Lösung zu zeigen. Nur ist es so, dass die Stimme der Päpste sicher ganz wichtig ist, aber die Päpste werden eben gestützt hier durch diese marianischen Heiligen, die im Grunde für die Kirche das große Tun, um die Seelen zu erreichen. Eine Papstenzyklika, die ist schwer zum Lesen. Aber ein Grignion de Montfort, seine ganze Hingabe ist leicht. Oder was die Leute, die Marienverehrung, die durch ihn kommt, oder durch die anderen Heiligen dieser Zeit. Und da in diesem Sinne, wenn im 19. Jahrhundert Frankreich und die ganzen Länder freimaurerisch werden, dann die Unterscheinungen der Mutter Gottes gerade eins nach dem anderen im gleichen Land eben zu sehen, da sieht man eben die großen beiden Mächte, die stellen sich jetzt dar. Das alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, kumuliert hingegen hier im Jahre 1917. Denn hier haben wir die Oktoberrevolution und den atheistischen Staat, der sich auf der ganzen Welt verbreitet und die halbe Welt in seinen Schlund reinzieht. Und hier in diesem Jahr, man könnte sagen Ort für Ort oder sagen Sie Tag für Tag, hier kommt diese Erscheinung der Mutter Gottes. Und die Erscheinung der Mutter Gottes in Fatima, kann man ohne weiteres sagen, dass die von allen, genauso wie das Jahr 1917 gleichsam, das Jahr ist, das praktisch einen Abschluss darstellt in der ganzen antichristlichen Bewegung, um eben jetzt dieses große, große Reich des Antichristen vorzubereiten, darzustellen. Alles, was nachher kommt in der Welt, das ist eigentlich nur die Folge, was vorher war. Die ganze Welt nach 1917 ist einfach nur die Ausbreitung dieser Freimaurerei in jedem Land, in jeder Region einerseits und die Ausbreitung des Kommunisten andererseits, so bis dann praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze Welt ohne jegliche Ausnahme unter diesen Regeln läuft. Ihr werdet sein wie Gott und ihr braucht Gott nicht mehr zu dienen. Und so sieht es aus in der heutigen Zeit. Diese Situation müssen wir vor Augen haben und deshalb sage ich Fatima. Fatima in jeglicher Hinsicht gibt uns eine Spitze. Fatima fasst zusammen, könnte man sagen, alles, was bisher gesagt worden ist von der Mutter Gottes selber. Und deshalb ist es sehr wichtig. Warum? Warum kann ich das sagen? Aus verschiedenen Gründen, ist klar. Wenn wir den Inhalt der Botschaft der Mutter Gottes von Fatima tief betrachten, dann sehen wir alle Themen, die je von der Mutter Gottes berührt worden sind und von den marianischen Heiligen, alle werden aufgeführt und werden ganz klar in einfachster Sprache den Menschen gegeben zu ihrem Heil. Die Mutter Gottes in Fatima wird zur großen Gegnerin, das wird hier im Weiteren auch erklärt, zur großen Gegnerin, zur apokalyptischen Frau, die allein dem Drachen und seinen zwei Tieren eben entgegensteht. Und deshalb verlangt und bietet die Mutter Gottes, dass wir uns unter ihren Mantel stellen und ihre Wünsche erfüllen. Und sie kann das tun, indem sie zu drei kleinen Kindern spricht, nicht? Warum ist Fatima ein Apogeum, eine Spitze in jeglicher Hinsicht? Zunächst einmal der Inhalt, dann haben sie die Konsequenzen für die Welt. Was Fatima in der Welt getan hat seit den letzten 100 Jahren, das ist einfach unsagbar. Dann die Konsequenz für die Staaten. Es gab Staaten, die sich dem unbefleckten Herzen Mariens mal eine Zeit geweiht haben. Es gab religiöse Gemeinschaften. Und in dem Augenblick, wo das passiert ist, sieht man Wunder um Wunder. Und das ist immer das unbefleckte Herz Mariens von Fatima. Sieht man ganz besonders in Portugal, ganz besonders in Spanien, in verschiedenen afrikanischen und südamerikanischen Staaten. Dann nicht nur in der Staaten, sondern in der Kirche. In der Kirche selbst ist Fatima zu einer unsagbaren Kraft geworden, die die Menschen anzieht und innerlich verwandelt und zu Heiligen macht. Die Institutionen, die Religiösen, die Schulen, alles, das sieht man, wo immer unsere liebe Frau von Fatima, das unbefleckte Herz Maria eintritt, eine Weihe an sie geschieht, geschehen Gnadenwunder, die man tatsächlich fast nicht, wenn ich so sagen, zusammenzählen kann, so viele sind's. Und natürlich auch für das private einzelne Leben. Was die Mutter Gottes in den Seelen tut, die sich ihr hingeben und die sich ihrem Herzen nähern, wie sie die Herzen der Menschen bekehrt und umwandelt, das ist eine Geschichte, die wir wahrscheinlich mit Sicherheit erst im Himmel sehen werden. Und dann natürlich das Wunder. Nirgendwo in der ganzen Geschichte aller Offenbarungen, seit der Zeit der Offenbarung Jesu Christi, hat es sowas gegeben. Ich spreche von dem Sonnenwunder von Fatima. Wenn Gott so ein Wunder tut und der Mutter Gottes das erlaubt, dann muss das schon was ganz Besonderes sein. Um es ganz klar zu sagen, Fatima, das sind nicht nur die Erscheinungen vom 13. Mai bis 13. Oktober. Fatima beginnt, und das ist das Weitere, was ich hier jetzt sagen möchte, als diesen ersten Vortrag. Fatima beginnt Genau 1916, das ist genau heute 100 Jahre. Es ist die erste Offenbarung des Engels. Der Engel von Fatima, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich der heilige Erzengel Michael, erscheint dreimal. Dreimal Engelserscheinungen. Das ist im Frühling, im Sommer und im Herbst 1916. Und diese Engelserscheinungen sind sehr, sehr wichtig, denn sie sind gleichsam die Einführung der Kinder, aber nicht nur der Kinder, sondern uns alle in das große Geheimnis von Fatima. Sodass man eigentlich Fatima nicht versteht, nicht richtig versteht, wenn man vorher nicht gut diese Engelserscheinungen analysiert und durchgedacht und betrachtet hat und sie sich zu eigen gemacht hat. Dann kommen wir zu den berühmten Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima 1917, immer am 13., mit der Ausnahme vom August, das ist der 19. aus irgendeinem Grund, 13. Mai, Juni, Juli, 19. August, 13. September, 13. Oktober. Das sind natürlich die zentralen Ereignisse von Fatima. Und hier haben wir natürlich das alles bestens, tiefstens zu betrachten, aber das ist noch nicht fertig. Am 13. Juli sagt die Mutter Gottes den Kindern, dass sie wiederkommen wird, um in der Welt die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen zu gründen. Und wiederum noch einmal, um die Weihe Russlands ihrem unbefleckten Herzen zu bitten. Und das hat sie getan. Das war 1925, als sie da Postulantin Lucia erschienen ist in der Stadt Pontevedra und ihr dort ganz klar gesagt hat, worin die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen besteht. Und im Jahre 1929 erscheint sie in Spanien, wo die Schwester Lucia wiederum ist und dort diese berühmte Vision der heiligsten Dreifaltigkeit, die sie sicher kennen. Und die Mutter Gottes sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Papst zusammen mit allen Bischöfen auf der ganzen Welt Russland ihrem unbefleckten Herzen weiht und dadurch eben die Überwindung der Irrtümer Russlands verspricht und die Bekehrung Russlands. Das bedeutet die Bekehrung einer orthodoxen Welt zum wahren katholischen Glauben verspricht. Das alles ist Fatima und nimmer noch mehr. Nämlich, Fatima ist auch die Reaktion der Kinder. Die Kinder von Fatima sind gleichsam die ersten, diejenigen, die Fatima empfangen. Und das, was in Fatima geschieht, was die Mutter Gottes verlangt, sind ja diese drei Kinder da, um dieses Verlangen zu erfüllen. Und deshalb ist das Beispiel und das Leben und die Reaktion der Kinder und das, was die Kinder ausgesagt haben, sehr, sehr wichtig, um zu sehen, eben, was die Mutter Gottes eigentlich gemeint hat, wie das eigentlich ist, was das eigentlich bedeutet. Am Beispiel von der kleinen Jacinta sehen wir, was es bedeutet, wenn die Mutter Gottes sagt, wir sollen beten und opfern für die Bekehrung der armen Sünder. Beim seligen Francisco sehen wir, was es bedeutet, wenn der Engel sagt, tröstet euren Gott, tröstet die Mutter Gottes, nicht? Die Wiedergutmachung für die Verbrechen gegen Gott. Und das sieht man ganz besonders im Leben des seligen Francisco. So praktisch das Leben der Kinder, das sich hier eben entfaltet, das ist vor unseren Augen, das ist gleichsam die Illustration Fatima gelebt oder Fatima in Action. Wenn Sie es auf Englisch wollen. Ne? So, in diesem Sinn. Und dann haben wir noch etwas. Dann haben wir natürlich diese Realisation, die Verwirklichung dessen, was die Mutter Gottes verlangt. Sie verlangt es ja vom Papst, sie verlangt es ja von den Bischöfen. Sie gibt dieses dritte Geheimnis. Und all das, nicht, das gehört zusammen und das ist eigentlich Fatima. Also nehmen Sie bitte nicht nur ein kleines Stück raus. Ich kenne viele Leute, die sich von Fatima nur eines interessiert, die Weihe Russlands. Ist sie getan, ist sie nicht getan, ist sie nicht getan, wann wird sie getan, man betet darum, dass sie getan wird und das ist alles. Das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht der einzige. Es gibt andere, die sich immer besonders um das dritte Geheimnis kümmern und ganz genau wissen wollen, was da war. Hochinteressant, bestens wichtig, aber das ist auch nur ein Aspekt Fatimas. Es gibt andere, die in Fatima nur die liebe Mutter Gottes mit ihrem Herzen sehen und ihre Statue haben und ein paar erste Samstage halten. Das ist auch Fatima, aber auch nicht alles. Wir müssen das Ganze sehen. Und diese Exerzitien sind dafür, um diese Fatima in ihrer Ganzheit wenigstens in Kürze darzustellen. Jetzt kommen wir auf dieses andere Ereignis, Maximilian Kolbe, 1917. Das ist auch nicht einfach wie aus dem Himmel herabgefallen, sondern Maximilian Kolbe, der genau in diesem Jahr, in dem Augenblick der Oktoberrevolution in Russland, Genau im Moment, wo die Freimaurerei ihr 200-jähriges Bestehen feiert, mit großen, großen Prozessionen in Rom, wo er Zeuge ist, dort am 16. Oktober, genau 3 Tage nach dem Sonnenwunder in Fatima, gründet er mit der Erlaubnis seiner Oberen die MI. Nun, bei ihm ist das gewachsen. Er ist jung. Er ist 1894 geboren. Und dieser junge Maximilian Kolbe ist aufgewachsen in einer schwierigen Zeit für sein Vaterland, wo das Vaterland auf der politischen Mappekarte gar nicht existierte. Aber im Herzen der Gläubigen, dieses Vaterland Polen, für diese Menschen ist Maria. Ganz Polen ist aufgebaut, erhalten und überliefert und gestärkt, immer durch die bestimmten Interventionen der Mutter Gottes. Und hier erscheint, und das ist das Besondere für Polen, die Mutter Gottes in Polen erscheint immer in Kriegsrüstung. Sie ist die Hetmanka, das bedeutet der Kommandeur in Chef, der oberste General der christlichen Armeen. Immer in Polen haben sich die Militärs der Mutter Gottes unterstellt und jedes Mal, wo sie es getan haben, war der Sieg da. Jedes Mal. In der verschiedensten und in der furchtbarsten Situationen. Das geht so weit, dass der heilige Papst XI. Das katholische Polen eben die Bastion der Christenheit nennt. Denn alle Angriffe, die von außen gekommen sind, die auf Europa eingestromt sind, von Norden und Osten, die wurden da alle aufgehalten. Sei es die Heiden zunächst, die Heiden vom Osten, die Tataren, anschließend die Protestanten vom Norden, die ja ganz Deutschland verwüstet haben. In Polen sind sie gestoppt worden. Ganz genau an dem Ort, nämlich in Częstochowa. Und deshalb eben sehen diese Gläubigen, diese Familie von Maximilian Kolbe nicht, sie leben mit der Mutter Gottes. Sie leben von der Gewissheit, dass es eine Kraft gibt, die alles andere überwindet. Diese Kraft hat unser Land gestärkt und hat uns erlaubt, dass wir sind, was wir sind. Dass wir nicht Protestanten oder Heiden oder Orthodoxe sind. Dass wir nicht Kommunisten sind. Das gab ja auch noch. Und so sehen wir, dass dieser Heilige als kleines Kind gleichsam mit der Muttermilch, wenn ich so sagen kann, eingeflößt ist, dieser Gedanke des Kampfes. Die Mutter Gottes steht da immer da, eben als die Streiterin, die eben die christliche Armee, oder genauer gesagt die streitende Kirche führt, im Kampf gegen die Todfeinde und den sicheren Sieg herbeiführt. Das Beispiel, das ist das eigene Land. Und dann kommt Maximilian Kolbe. Bekommt er seine Berufung, tritt ein und wo immer er hinkommt, findet er neue Wunder der Mutter Gottes. In Rom wird er ganz besonders berührt von Lourdes, das er dort richtig kennenlernt in seinen Studien und insbesondere von der wunderbaren Medaille. Denn in Rom feiert man in diesem Jahr 1917 das 75. Jahr der wunderbaren Bekehrung von Alfons Ratisbon. Alfons Ratisbon, der Sohn eines jüdischen Rabbiners ist, der die Kirche hasst, er bekehrt sich schlagartig, unvorbereitet, vor diesem Bild. Vor diesem Bild. Deshalb dieses Bild ist sehr wichtig. Dieses Bild ist lebendig geworden vor Ratisbon, geraut dieses Bild und sie steht vor ihm, diesem Bild, und bekehrt ihn radikal vom Todfeind der Kirche, von einem atheistischen Juden zu einem, der später einer Gründer von einem Orden geworden ist. Und dieses Bild heißt unsere liebe Frau vom Wunder, denn schon seit vorher ist dieses Bild gekrönt worden vom Papst, und vom päpstlichen Legat, weil dieses Bild so viele Wunder getan hat schon vorher. Das muss man schon wissen, nicht? Unsere liebe Frau del Miracolo in der Kirche San Andrea della Frate. Nun, eben hier, genau da, kniet der junge Bruder Maximilian, betrachtet eben, wie die Mutter Gottes einfach mit einem Blick, mit einer einzigen kurzen Offenbarung einen Menschen bekehrt und zu einem gläubigen, heiligmessenen Mann macht. Ja, ich meine, mit der wunderbaren Medaille, Dann ist es ja klar. Ich meine, sie ist die Führung der christlichen Armee. Sie ist ja diejenige, die alles in der Hand hat. Sie vermag einen Kontinent im Handumdrehen zu bekehren, wo alle noch Heiden sind. Sie hat so viele Male in der Geschichte so vieles Unglaubbares getan und hier noch vor kurzem in unserer Stadt an diesem Ort diesen Alfons Ratisbon radikal bekehrt und wie viel andere Wunder mit der wunderbaren Medaille geschehen in jedem Augenblick. Und dann sagt er, und hier kommen diese ganzen Freimaurer und behaupten, dass wir die Kirche zerstören, dass der Papst der Diener der Freimaurer sein wird, der Diener des Teufels, und hier in Rom der Teufel regieren wird, und dass die ganze Kirche zerstört werden wird. Das ist ihre Verheißung. Sicher, die sind stark, wir sind schwach. Die haben alles in der Hand, wir haben nichts in der Hand. Wir haben nur eins, wir haben die Immaculata. Und das bringt den Maximilian Kolbe zur Idee, eine kleine Gruppe, eine Armee, eine Milizia, eine Ritterschaft für sie zu gründen. Und das sieht ganz genau, was diese Leute sind. Er sieht, wie in Polen oder in Lourdes überall diejenigen sich der Mutter Gottes hingeben. Die Mutter Gottes benutzt diese Leute als Werkzeuge, um durch diese Werkzeuge diese großen Gnaden in der Welt zu verschenken. Und so sehen wir, dass Maximilian Kolbe im Grunde genau das Gleiche realisiert in seinem Bereich, was die Mutter Gottes in Fatima von den Kindern verlangt. Fatima und MI sind zwar natürlich ganz verschieden von der Herkunft, aber im Grunde ganz gleich, was das Fundament betrifft, nämlich die klare Verständnis, wer Maria ist und welche Aufgabe sie hat und was sie tun will im 20. Jahrhundert und bis zu Ende der Welt. Und die Antwort darauf, die von Fatima kommt, nämlich eben diese Weihe an unbefleckte Herz und einzugehen, das zu tun, was sie verlangt, das ist genau das, was die MI gleichsam zu einer Illustration oder zu einer konkreten Verwirklichung macht dessen, was unsere liebe Frau in Fatima von uns allen verlangt. Die Wirkung, die Frucht dieses Vortrags ist, ich habe eine unsagbare Gnade erhalten. Ich darf eintreten in das große Geheimnis der Mutter Gottes, das sie bereitet hat für die letzten Zeiten, um ihre Kinder um sich herumzusammeln, um ihnen alle Gnaden zu schenken, die sie brauchen. Nicht nur um gerade zu überleben, sondern heilig zu werden und diese Armee zu bilden, um den Triumph des unbefleckten Herzens herbeizuführen. Ich habe dieses Privileg bekommen, diese Ausnahme von Gnade und ich muss darauf antworten. Öffne mein Herz, Maria. Lass mich ganz eindringen in diese herrlichen Wirklichkeiten, die du mir eben durch diese Kinder oder durch den heiligen Maximilian oder eben durch diese anderen großen Heiligen offenbarst. Wenn Sie mit dieser Disposition jetzt rangehen, dann sehen Sie, jetzt gibt es aber wirklich viel zu lernen. Also gehen Sie und machen Sie gute Betrachtungen, Gebet, immer in der Stille und der Sammlung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.